Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir sind heute beim 14. Teil der eingeschobenen Reihe zu den 10 Geboten, und zwar bei 2. Mose 20, Vers 16. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ich will heute gleich mit einer Frage in die Predigt einsteigen. Was ist wohl die gefährlichste Waffe der Welt? Gefährlicher als das schärfste Messer aus Damaszenerstahl? Gefährlicher als jedes zweischneidige Schwert? Gefährlicher als ein Maschinengewehr? Ja, als ein Panzer sogar, gefährlicher als Atombomben und Neutronenbomben. Für diese Waffe braucht man keinen Waffenschein. Jeder führt sie ständig mit sich. Jeder bekommt sie schon als Kind mit in die Wiege gelegt und übt sich von klein auf in Gebrauch. Ich denke, ihr wisst, die Zunge. Als ich vor vielen Jahren in einer Predigt einmal darauf hingewiesen habe, da kam von einem jungen Mann energischer Widerspruch. Er meinte, ich würde damit die Gefährlichkeit der Atombomben vernachlässigen und verharmlosen. Nein, ich will Atomwaffen sicher nicht verharmlosen. Aber auch nach reiflicher Überlegung bleibe ich dabei, die gefährlichste und allgemein schädlichste Waffe der Welt ist die Zunge. Das können wir erstens schon am Flächenschaden ermessen, den sie anrichtet. Hunderttausende, ja vielleicht Millionen wurden durch Atomkraft geschädigt, aber wie viele wurden durch den Gebrauch der Zunge verletzt? Ziemlich sicher jeder Mensch, und wahrscheinlich nur einmal, sondern mehrfach in seinem Leben, wurde Opfer der Zunge, teils der von anderen, teils seiner eigenen. Aber auch an einer zweiten Tatsache sehen wir, dass die Zunge viel gefährlicher ist als alle Atomwaffen dieser Welt zusammen. Denn der Einsatz jeder Waffe, auch der Atomwaffe, geht letztlich auf den schädlichen Gebrauch der Zunge zurück. Sie, die Zunge, stiftet Unfrieden. Durch die Hetzreden, die mit ihr geführt werden, werden nicht nur Gesellschaften gespalten, sondern letztlich auch Kriege und Bürgerkriege heraufbeschworen. Wir brauchen nur in der deutschen Geschichte zurückdenken an die Rolle des Reichspropagandaministers Goebbels im Dritten Reich. Seine Hetzreden haben Rassenwahn und Judenhass in die Herzen der Menschen gesät. Seine Parolen haben mit den Weg geebnet für den totalen Krieg. Das ist ein historisches Paradebeispiel für die zerstörerische Macht der Zunge, wie aus dem Wüstentreiben der Zunge alles weitere Unheil hervorgeht. Und das gilt natürlich nicht nur für das gesprochene Wort, das gilt ebenso für das Geschriebene. Wie viele Menschen wurden nicht mit einer Gewehrkugel getötet, sondern mit spitzer Feder öffentlich hingerichtet und Existenzen vernichtet? Die Medien sowie überhaupt das Reden in Politik, Kirchen und weiten Teilen des sogenannten Journalismus sind seit Jahren so übervoll von dramatischen Beispielen, von Hass- und Hetzparolen, von Unwahrhaftigkeit, Verleumdung sowie jeder Art von falschem Zeugnis, dass man sich einzelne Beispiele schenken kann. Schaltet irgendwo eine sogenannte Nachrichtensendung oder eine Talkshow an, schlagt irgendeine Zeitung auf, ihr werdet höchstwahrscheinlich Beispiele genug dafür finden. Dass durch die Zunge viel Schaden angerichtet wird, gilt aber nicht nur in der großen Weltpolitik, es gilt ebenso in Ehe, Familie und Gemeinde. Da hat das heutige Thema auch mit dem der vergangenen Sonntage sehr viel zu tun, Liebe und Ehe. Eine kleine Anekdote, die das veranschaulicht. Eine Frau kommt zu ihrem Pfarrer und klagt ihr Leid. Ihr Ehemann geht häufig abends noch in die Kneipe, dann kommt er spät nach Haus und kaum ist er daheim, da geht der Ehekrach auch schon los. Was soll die arme Frau bloß tun? Der Pfarrer weiß von der Situation wahrscheinlich schon etwas mehr. Er hat deshalb schnell einen Rat. Er schickt die Frau zum Bach. Dort soll sie einen kleinen, flachen Stein suchen und er sagt ihr, diesen Stein tragen sie immer in der Schurztasche bei sich. Und wenn sie in Zukunft spät abends ihren Mann nach Hause kommen hören, bevor sie ihm die Tür aufmachen und ihn hereinlassen, nehmen sie schnell den Stein aus der Schurztasche und legen ihn in den Mund unter die Zunge. Die Frau wundert sich, was das wohl für ein magischer Brauch sein soll, den ihr der Pfarrer da empfiehlt, aber sie tut, wie gesagt. Einige Tage später ist es soweit. Wieder war der Mann in der Kneipe, deutlich angetrunken, klopft an die Haustür. Die Frau geht hin, schnell, bevor sie die Tür öffnet, schiebt sie den Kiesel unter die Zunge, macht dann auf. Widerlich, wie er wieder nach Alkohol riecht. Am Türrahmen muss er sich festhalten, damit er ihr nicht gleich vornüber in die Arme stolpert. Gern hätte sie tüchtig losgeschimpft, aber es geht nicht. Sie muss den Mund fest geschlossen halten, die Zunge nach unten drücken, damit der Kieselstein an seinem Platz bleibt. Der Mann wundert sich über seine so außergewöhnlich schweigsame Frau, schüttelt den Kopf und legt sich schlafen. So ruhig war er nach dem Kneipenbesuch schon lange nicht mehr ins Bett gekommen. Diese Szene wiederholt sich in den kommenden Wochen noch einige Male. Der Frau fällt eine Veränderung auf. Ihr Mann geht immer seltener in die Kneipe, kommt früher nach Haus und überhaupt geht's zwischen ihnen auf einmal wieder viel harmonischer zu. Woran das wohl lag? Der Pfarrer hatte das Problem schnell erkannt. Eine wesentliche Wurzel des Übels lag in der scharfen Zunge der Frau. Kaum war diese durch den Kieselstein im Mund lahmgelegt, konnte der häusliche Friede wieder anfangen zu gedeihen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, sagt der Volksmund, und häufig trifft's zu. Liebe Geschwister, wie oft haben wir wohl in unserem Leben auch schon gedacht, hätte ich bloß den Mund gehalten? Vielleicht waren wir etwas voreilig und haben gedankenlos dahingeredet. Vielleicht war auch wirklich alles gut durchdacht und mit guter, hilfreicher Absicht gesagt. Aber hinterher mussten wir feststellen, es ist nichts Gutes dabei herausgekommen. Meine Worte haben bei aller guten Absicht nur Schaden angerichtet. Vor der zerstörerischen, aber auch selbstzerstörerischen Macht der Zunge warnt die Bibel oft und eindringlich. Nur ein Beispiel aus Sprüche 13,3. Wer seinen Mund bewahrt, der bewahrt sein Leben. Wer aber mit seinem Maul herausfährt, der kommt in Schrecken. Die Zunge, so haben wir es in Jakobus gelesen, ist das kleine Steuerruder, das den ganzen Menschen lenkt, auch eine ganze Gemeinde. Dabei ist sie selbst letztlich nur das Instrument. Die dunkle Quelle liegt im Herzen des Sünders. Aus dem Herzen des Menschen kommen, so sagt Jesus, hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. All diese Dinge, die den Menschen verunreinigen. Die Zunge aber ist gewissermaßen die Sämaschine, mit der die böse Saat des Herzens in die Welt hinausgestreut wird. Der eigentliche Sinn dieses Gebots versteht sich dabei so sehr von selbst, dass ich nur kurz darauf eingehen will. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Ich habe hier mal so übersetzt, Elberfelder, wir haben es gehört, vorhin, wenn wir durch dem alttestamentlichen Text der Septuaginta folgen, müssten wir wörtlich übersetzen, du sollst nicht unwahrhaftig, zeugend, Wahrheit vortäuschend gegen deinen Nächsten unwahrhaftiges Zeugnis ablegen. Ich habe in deutscher Schreibweise auch noch mal die griechischen Worte dahinter gesetzt und farblich unterschieden. Ihr seht, dass zum einen das Wort Zeugnis zweimal vorkommt, als Verb und als Objekt das zweite Mal, und auch das Wort falsch, unwahrhaftig, pseudo. Und dieser griechische Begriff Pseudo ist der Fachbegriff dafür, wo etwas vorgetäuscht wird, was in Wirklichkeit ganz anders ist. Da brauchen wir nur an die Statistiken aller Art in diesen Tagen zu denken. Das Motto, das alte Motto der Statistiker, vertrau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, ist heute wahrscheinlich aktueller denn je. Vom unmittelbaren Wortsinn ist in unserem Gebot an die Situation vor Gericht gedacht. Wer als Zeuge geladen ist, der soll die Wahrheit sagen. Der soll den Nächsten nicht durch eine Pseudo-Wahrheit zu Unrecht belasten und an einem ungerechten Urteil mit schuldig werden. Das ist ja auch nach unserem weltlichen Recht verboten. Und das ist wohl das Mindeste, was man von Kindern Gottes erwarten kann. Dass wir nicht bewusst Falsches über unsere Mitmenschen sagen, nicht nur vor Gericht, auch nicht beim Dorftratsch und erst recht nicht in der Gemeinde. Bei Kindern Gottes soll und darf das in ganz besonderer Weise nicht sein. Und das sehen wir gerade auch, wenn wir den griechischen Wortlaut mit anschauen. Ich betone ja immer wieder, die wahrscheinlich herausragendste Wesenart Gottes ist seine Wahrhaftigkeit, seine Treue, seine absolute Zuverlässigkeit, seine völlige Reinheit, in der nichts Falsches und Unwahrhaftiges ist. Und in dieser Wahrhaftigkeit gründet sich auch die Zuverlässigkeit all seiner Verheißungen. Und als Kinder Gottes sollen wir Gottes Wesensart widerspiegeln, vor allem eben auch die Wahrhaftigkeit. Unwahrhaftigkeit dagegen ist die vielleicht oder sogar ziemlich sicher herausragendste Wesensart Satans, des Lügners. Im Griechischen waren wir im Bibelgesprächskreis auch immer wieder schon drauf gekommen, der Pseustes von Anbeginn. Und da sehen wir die Entsprechung im griechischen Wortlaut des Pseudo. Du sollst kein Falschzeugnis, kein Pseudozeugnis ablegen und nicht als Pseudozeuge vor Gericht und gegen deiner Nächsten auftreten, denn das entspricht der Wesensart des Pseustes, des Lügners, des Unwahrhaftigen. In diesem Gebot, das sehen wir dann daran, geht es ganz substanziell darum, ob wir in unserem Reden das Wesen Gottes oder das Wesen Satan, des Pseustes, widerspiegeln. Dass es im Blick auf unwahrhaftiges Reden in Politik, Medien und Kirchen heute so wüst zugeht, kann uns da angesichts der gottlosen Zustände unseres Volkes nicht wundern. Sie spiegeln eben in allen Bereichen die Wesensart Satans wider. Wir haben als Lesung einige Verse aus Jakobus 3 gehört. Die Zunge ist ein unstetes Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr preisen wir den Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Das sind die folgenden Verse nach der Lesung. Jakobus 3, 8 folgende. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Oder kann salziges, süßes Wasser hervorbringen? Wenn in der Gemeinde Jesu also unwahrhaftig geredet wird, dann ist es eigentlich, sagt der Apostel, sagt der Herrenbruder Jakobus, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Etwas, das bei Licht betrachtet gar nicht sein kann. Und deshalb verwendet Jakobus Beispiele aus der Natur, die diese Unmöglichkeit der Sache nach belegen. Und er knüpft letztlich damit an das Wort Jesu an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es geht hier um Missverständnissen zu wehren, ganz ausdrücklich nicht um berechtigte und teils eben auch notwendige Kritik. Die kann und muss auch in der Gemeinde Jesu sein. Wir müssen und sollen auch in der Gemeinde Jesu die Dinge nicht schön reden und schön färben. Es wäre genau genommen genauso ein Verstoß gegen dieses Gebot, denn wenn wir die Dinge besser darstellen, als sie sind, ist es ja ebenfalls ein unwahrhaftiges, falsches Zeugnis. Und ehrlich und wahrhaftig aber muss unser Reden sein. Nun könnten wir aus der Aussage des Jakobus schließen, jeder, der unwahrhaftig redet, kann dann auch automatisch nicht mehr Gotteskind sein. Das wäre sicher eine überzogene Schlussfolgerung. Aber Jakobus will mit allem Nachdruck sagen, das soll und darf nicht sein. Es ist unnatürlich, das passt von und hinten nicht zusammen. Es darf nicht sein, dass wir mit unserer Zunge Gott loben und mit derselben Zunge die Kinder Gottes unwahrhaftig durch den Schmutz ziehen und damit das Lob Gottes, ihres Schöpfers und Heilands und himmlischen Vaters wieder aufheben. Übertragen, ich kann ja nicht die Marke Mercedes über den Schellenkönig loben und dann über die Autos, die von Mercedes hergestellt werden, nach Strich und Faden unwahrhaftig herziehen und sie schlecht machen. Beides passt nicht zusammen, ja. Ich kann nicht den Schöpfer loben, aber seine Geschöpfe und vor allem auch seine Kinder, die seinen Geist haben, unwahrhaftig schlecht reden. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Wenn wir zu ihm gehören, wenn sein Heiliger Geist in uns wohnt und uns leitet, dann sollte die Wahrheit erkennbar auch in uns sein und die Wahrheit aus unserem Mund kommen. Dass wir also bewusst Unwahres verbreiten, das ist im Blick auf unseren Stand als Kinder Gottes wesensmäßig absurd. Ein solches Verhalten hat in der Gemeinde Jesu keinen Platz. Und deshalb habe ich auch, ihr habt es gesehen, mit aller Entschiedenheit das Thema formuliert, kein Platz für Lügenmäuler. Ich hatte überlegt, ob ich formuliere, rote Karte für Lügenmäuler. Hätte auch gepasst. Wer in der Gemeinde über andere bewusst die Unwahrheit sagt, zeigt sich damit letztlich selbst die rote Karte. Der sollte dringend von Herzen Buße tun, die Sache bereinigen. Dann erst hat er eigentlich wieder einen Platz in der Gemeinde Jesu. Nun gehe ich davon aus, dass das bewusste Verbreiten von Unwahrheit bei uns nicht wirklich vorkommt. Nicht weniger ernst sind allerdings unsere Fehleinschätzungen. Wahrscheinlich kennen wir solche Situationen alle. Da hat irgendjemand was Falsches gesagt oder getan, oder wir haben es einfach auch nur in den falschen Hals gekriegt. Wir sind innerlich empört und schon sind wir mit mindestens im engeren Kreis ein paar Menschen dabei, negativ zu reden. Kaum aber haben wir ein paar Zusatzinformationen erhalten und vor allem vielleicht mit dem geredet, um den es geht, da entpuppt sich schon alles ganz anders und völlig harmlos und löst sich in Wohlgefallen auf. Ich vermute, solche Situationen haben wir alle schon erlebt. Aber wie schnell sind wir in solchen Situationen durch voreiliges Urteilen und Reden längst am anderen schuldig geworden und haben möglicherweise außerdem zum Unfrieden in der Gemeinde beigetragen. Deshalb mahnt uns das Gebot, bei allem Reden, bei jedem Wort zu ernsthafter Prüfung und zu größtmöglicher Zurückhaltung. Es kommt nicht von ungefähr, dass Jesus sagt, gerade unserem Reden gilt ein ganz besonderes Gericht. Matthäus 12, 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Und Luther sagt dazu im kleinen Katechismus zu diesem Gebot, dass wir nicht leicht glauben, wo etwas Böses wider den Nächsten ausgestreut wird, sondern zuvor ihn selbst oder andere darum fragen und unterdessen alles Gute von ihm denken und reden. Die Unschuldsvermutung bis zum Erweis des Gegenteils sollte auch da gelten. Auch dazu eine bekannte Beispielgeschichte. Zwei Dinge sagt ein Sprichwort, kann man nicht mehr zurücknehmen, eine abgeschossene Kugel und ein ausgesprochenes Wort. Eine Frau hatte über ihren Pfarrer, man könnte es aber auch auf jede andere Person gleichermaßen übertragen, eine hässliche Verleumdungsgeschichte aufgebracht, die schnell nicht nur durch die ganze Gemeinde ging, sondern auch darüber hinaus. Nach einiger Zeit wurde die Frau krank. Auf dem Krankenlager dachte sie über die Sache nach, und es tat ihr leid, was sie getan hatte. Als sie wieder gesund war, ging sie zum Pfarrer und bat ihn um Verzeihung. Der sagte ihr, gewiss, verzeih ich dir gern, aber weil du mir mit dieser Geschichte so wehgetan hast, möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Gern, sagt die Frau erleichtert, und er bittet sie, du hast doch Hühner. Ja, sagt sie, schwarze. Also geh heim, schlachte eines von deinen schwarzen Hühnern, Die Federn, auch die allerkleinsten, legst du in eine Tüte und bringst sie mit. Die Frau tut, wie gesagt, nach kurzer Zeit kommt sie mit einer Tüte voll schwarzer Federn wieder. So sagt der Pfarrer, jetzt geh langsam durchs Dorf und alle drei Schritte streust du ein wenig von den Federn aus. Und am Schluss steigst du auf den Kirchturm bis hinauf zum Glockenstuhl und dann schüttest du den Rest zu den Schalllöchern hinaus. Und dann kommst du wieder zu mir. Nach einer reichlichen Stunde ist die Frau mit der leeren Tüte wieder da. Alles erledigt. Schön, sagt der Pfarrer freundlich. Dann habe ich nur noch eine allerletzte kleine Bitte. Jetzt geh durchs Dorf und sammle die ausgestreuten Federn wieder ein. Aber sieh zu, dass keine davon fehlt. Da schaut die Frau den Pfarrer erschrocken an und sagt, das ist unmöglich. Der Wind hat die Federn längst in alle Richtungen zerstreut. Siehst du, sagt ihr der Pfarrer, so ist's auch mit deinen bösen Worten gegangen. Wer kann sie wieder einsammeln und zurücknehmen und ihre Wirkung ungeschehen machen? Denk an die kleinen schwarzen Federn, bevor du wieder Worte ausstreust. Wenn wir ehrlicherweise nichts Gutes zu sagen haben und auch nichts Heilvolles und Nützliches, dann ist es besser, wenn wir ruhig sind. Heucheln sollen wir allerdings auch nicht. Luther fragt, was fordert Gott in diesem Gebot? Und er gibt die Antwort, die Liebe zur Wahrheit überhaupt. Insonderheit aber, dass wir unseren Nächsten entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Wahrhaftiges und Gutes. Weil Gottes Wesen Wahrhaftigkeit ist, deshalb darf die Liebe und Einmütigkeit in der Gemeinde auch nicht durch Unwahrhaftigkeit erkauft werden. Dachte Jahre zurück, da war der bekannte Theologe und Seelsorger, mittlerweile auch schon über 90 Jahre alt, lebt aber noch, Reinhold Rute, zum Seelsorgeseminar in einer Gemeinde. Er war total überrascht, als er erfuhr, dass es in dieser Gemeinde so schwere Spannungen gibt, dass die Gemeinde kurz vor dem Auseinanderbrechen war. Denn er meinte, üblicherweise würde er das schon merken, wenn er das erste Mal den Gottesdienstraum betritt und die Menschen der Gemeinde eben da sind. In dieser Gemeinde war es nicht so. Er hat wirklich sehr intensiv sein Erstaunen zum Ausdruck gebracht, weil er sagte, es ist in seinem jahrzehntelangen Leben noch nie passiert, dass er schwere Spannungen in einer Gemeinde nicht mehr oder weniger sofort wahrnimmt. In dieser Gemeinde aber war man so meisterlich darin geübt, alle Spannungen unter den Teppich zu kehren, dass es auch einem erfahrenen Seelsorger nicht auffiel. Das ist aber nicht der geistliche Weg. Der geistliche Weg heißt, Liebe und Einmütigkeit bewahren im offenen Aushalten verschiedener Meinungen und Erkenntnisse. Auch im Ertragen von Kritik und Zurechtweisung, wo sie sachlich berechtigt ist und in brüderlicher Liebe vorgetragen wird. Wir wissen, dass wohl niemand gern Kritik hört. Es kostet deshalb Kraft und Mut, dem anderen offen gegenüberzutreten und ihm zu sagen, was man sagen muss, auch wenn man es in aller Liebe sagen will. Ich muss zugeben, ich habe diesen Mut auch nicht immer. Keinem von uns fällt es leicht, am anderen Kritik zu üben. Aber auch in der Gemeinde Jesu muss das sachlich und liebevoll möglich sein. Denn sonst gibt es keine Korrektur von Fehlentwicklungen und Mängeln. Wer Kritik grundsätzlich nicht ertragen und annehmen kann, ist unfähig zur Gemeinschaft. Ich habe das immer wieder auch in seelsorgerlichen Gesprächen, Austausch, E-Mail-Verkehr, Menschen darauf hingewiesen, wo einem das dann zum Teil auch begegnet, wo jemand Kritik grundsätzlich nicht ertragen und annehmen kann, der ist gemeinschaftsunfähig. Wenn sich jemand nichts sagen lässt, keine Bereitschaft zeigt, seine Fehler zu erkennen und mit Gottes Hilfe daran zu arbeiten, wird eine Gemeinschaft mit ihm früher oder später unmöglich. Was wir reden, sollte nicht nur selbstverständlich wahr, es sollte auch hilfreich und notwendig, also im wahrsten Sinne des Wortes notwendend sein. Es ist immer sehr schön, wenn wir bei Dingen überlegen, ob sie notwendig sind. Wir erachten im ersten Moment spontan enorm viel für notwendig. Wenn wir aber an den wörtlichen Sinn dieses Wortes denken, nämlich dass es Not wendet, dann werden wir merken, dass vielleicht so viel von dem, was wir für notwendig halten, gar nicht wirklich notwendig, nämlich notwendend ist. Er kennt vielleicht die Anekdote auch von Sokrates. Eines Tages kommt ganz aufgeregt ein Mann zu ihm gelaufen: Höre, Sokrates, mein Freund, das muss ich dir erzählen. Wie dein Freund, halt, unterbricht ihn Sokrates, hast du das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe, fragt der andere verwundert. Ja, sagt Sokrates, drei Siebe. Das erste, in völliger Entsprechung mit unserem Wort heute, das erste ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Wir sehen übrigens an diesen Beispielgeschichten auch, wie grundsätzlich das Wort Gottes logisch, vernünftig, naheliegend ist, dass auch in Sokrates andere Menschen, die nicht an Gott glauben, die sich nicht am Wort der Schrift orientieren, sondern am Menschenverstand, an der Logik, am Gewissen, zu den gleichen Erkenntnissen gelangen, wie das Wort Gottes auch. Also das erste ist die Frage, hast du alles geprüft, ob es wahr ist? Nein, sagt der andere, ich hörte es erzählen. So, so. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft, das ist die Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn schon nicht als wahr erwiesen, so doch wenigstens gut? Nein, das ist es nicht, im Gegenteil. Sokrates unterbricht ihn schon wieder. Dann lass uns wenigstens das dritte Sieb anwenden. Ist es denn notwendig, dass du es mir erzählst, was dich so aufregt? Notwendig? Nein, das ist es auch nicht. Da lächelt Sokrates nachsichtig und sagt, also wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste weder dich noch mich damit. Wahres, Gutes, Notwendendes sollen wir reden. Wie Luther sagt, dass wir Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren, eben Notwenden vom Schlechten zum Besten. Es ist eine Gabe, am anderen Gutes zu entdecken und es lobend hervorzuheben. Ich habe immer wieder gestaunt über diese Gabe bei meinem Vikarsvater Rolf Schäffbuch. Der konnte durchaus scharf kritisieren. Vor allem aber hat er gelobt. Was mich immer wieder auch gewundert hat, auch bei Pfarrern, die theologisch total anderer Meinung waren, die eigentlich eher auch seine theologischen Gegner waren. Er konnte eigentlich bei fast jedem etwas Positives finden und das auch positiv herausheben. In seinem überreichen Lob wusste der Gelobte oft gar nicht, wofür das Lob eigentlich kam. Sicher darf auch Lob nicht unwahrhaftig sein, aber durchaus großzügig. Denn auch unverdientes Lob tut gut. Es vermittelt Wertschätzung und Wertschätzung motiviert und spornt an zu neuen Taten. Kritiksucht dagegen ist der Sand im Getriebe einer Gemeinschaft. Kritiksucht lähmt. Wie wir miteinander und übereinander reden, das entscheidet ganz wesentlich darüber, wie wir miteinander leben. Und das entscheidet auch darüber, ob wir unter dem Segen oder unter dem Gericht Gottes leben und arbeiten. So sollen wir miteinander und übereinander reden, dass Frieden entsteht, wo Unfrieden ist, dass Einheit entsteht, wo Zwietracht herrscht, dass Verständnis füreinander wächst, wo Missverständnis und Unverständnis das Verhältnis bestimmen. Wenn wir das tun, dann verheißt uns Gott, dass er uns mit überfließendem Segen überschütten will. Wir kennen Psalm 133, vor allem den ersten Vers. Siehe, wie gut und wie lieblich ist's, wenn Brüder, die Schwestern eingeschlossen, einträchtig beieinander wohnen. Ich denke, das können wir alle von Herzen schon rein im zwischenmenschlichen Bereich bestätigen. Wie schön ist's? Und manchmal denken wir vielleicht auch, wie schön wäre es, wenn wir einträchtig beieinander wären, sei es in der Familie, in der Ehe oder wo sonst auch immer. Aber es geht noch weiter. Es wird nämlich beschrieben, wie schön das ist. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, Aarons, das herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dorthin hat der Herr Segen befohlen, Leben in Ewigkeit. Ich habe vor vielen Jahren mal in der Andacht dieses Wort das erste Mal eigentlich näher angeschaut und war beeindruckt von der Tiefe, vom Reichtum dieses Bildes. Ein Bild überfließenden Segens. Der Segen einer geschwisterlichen Gemeinschaft, überhaupt einer wahrhaftigen Gemeinschaft in Friede und Liebe, wird hier mit dem Öl verglichen. Das Öl des Segens wird aufs Haupt gegossen. Aber nicht sparsam in Tröpfchen, sondern reichlich in Strömen. So reichlich, dass es in seiner Fülle über das Haupthaar hinabfließt bis in den Bart. Und so reichlich, dass es auch der Bart, auch ein kräftiger Vollbart, mit seiner beachtlichen Saugfähigkeit nicht halten kann, sondern es fließt vom Hals, vom Bart hinab in den Hals bis in die Kleider. Sein Bild einer nicht aufzuhaltenden Fülle des Segens. Wie auch Vers 3 bestätigt, wie der Tau, der vom Himmel herabfällt auf die Berge Zions, denn dorthin hat der Herr Segen befohlen, Leben in Ewigkeit. Wo wir die Zunge recht gebrauchen, wo unser Reden echter Liebe und geistlicher Einheit dient, da fließt der Segen Gottes so überreich auch in unserer Gemeinde. Liebe Geschwister, beten wir deshalb, dass wir so miteinander und übereinander reden, dass unsere Gemeinde unter dieser Verheißung, ja unter diesem Gebot des Segens steht. Denn dorthin hat der Herr Segen befohlen. Amen.